Vielen Dank an das Lobpreisteam. Ihr habt uns schon tief hineingenommen in die Gegenwart Gottes und in die Anbetung. Und wir wollen diese Zeit jetzt im Grunde auch nur unterbrechen, um auf das Wort Gottes zu hören und dann wieder in den Lobpreis, in die Anbetung zu gehen. Und das tun wir heute in Verbindung damit, dass wir auch an diesem Tisch des Herrn sind und dass wir eingeladen sind, an diesem Mahl teilzunehmen, das Jesus uns selbst gegeben hat. Und deswegen möchte ich auch gerne einen Bibeltext vorlesen, der hinleitet zu diesem Gedanken des Brotbrechens, der tiefen Gemeinschaft mit Jesus in diesem Mahl. Und dieser Bibeltext steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 24. Es ist eine ganz bekannte Geschichte, die Geschichte dieser beiden Emmaus-Jünger. Nach der Kreuzigung, nachdem Jesus gestorben ist, nachdem er auch schon wieder auferstanden ist, nachdem die Jünger das auch eigentlich wissen, aber nicht verstanden haben. Sie hatten schon die Zeugnisse gehört, sich auch vom leeren Grab überzeugen können und trotzdem haben sie es nicht verstanden. Das ist ja häufig unsere Situation. Wir wissen alles, aber wir haben nichts verstanden. In dieser Zeit beginnt die Gemeinde zu zerbröckeln, die Gemeinde, die eigentlich erst noch eine Gemeinde werden soll. Die Jünger sitzen in Jerusalem und haben Angst und die Ersten fangen an, von Jerusalem wegzugehen, enttäuscht und traurig. Und in dieser Situation fällt diese Geschichte der beiden Emmaus-Jünger. Sie ist so bekannt, dass viele von euch sich jetzt konzentrieren müssen, wirklich nochmal ganz aktiv zuzuhören und nicht abzuschalten. Und man kann über diese Geschichte natürlich auch nichts Unbekanntes sagen, aber ich vertraue darauf, dass Gott uns heute noch mal einiges aktualisiert von dem, was dieser Bibeltext auch bedeutet. Lukas 24, ab Vers 13. Und zwei von ihnen, also zwei von den Jüngern, gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort, vor Gott und vor dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er uns auf dem Weg mit uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren versammelt, die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich lebe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Und als sie das immer noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch, und er nahm es und aß vor ihnen. Und er sprach zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz des Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Soweit diese Geschichte aus dem Neuen Testament, und sie soll uns heute hinführen zum Tisch des Herrn, zum Abendmahl, zum Brotbrechen. Und ihr könnt einwenden, dass es ja hier gar nicht das Abendmahl und das Brotbrechen ist, was am Ende steht. Es gibt aber zwei Mahlzeiten, die Jesus einmal mit den Emmaus-Jüngern und dann mit den Jüngern in Jerusalem gemeinsam hält. Und diese Mahlzeiten, die in dieser Zeit zwischen Kreuzigung und Himmelfahrt berichtet werden, sind alle so Andeutungen von dem, was das Abendmahl bedeutet. Das Abendmahl selbst wird hier nicht gefeiert, denn es ist ja das Gedächtnismahl des Herrn, der sagt: Denkt an mich, ich bin nicht bei euch. Wir feiern es neu, wenn ich wiederkomme. Aber hier wird in ganz vielen Andeutungen uns erklärt, was in diesem Mahl liegt und was dieses Mahl auch für uns heute bedeutet. Ich habe die Geschichte aber noch aus einem anderen Grund ausgewählt. Und zwar durchaus in Verbindung mit unserem Jahresthema, wo wir ja darüber nachdenken, dass diese Gemeinde ein Zuhause, eine Heimat sein soll für uns und für viele andere. Und das Jahr neigt sich ja jetzt zu Ende, und ich habe gedacht, es ist vielleicht gut, noch einmal auch darüber nachzudenken, was das eigentlich heißt und wie das eigentlich ist, wenn Menschen dieses Zuhause verlassen. Wir sitzen hier zusammen, ihr seid jetzt heute alle hier, aber jeder weiß auch, wer nicht hier sitzt. Jeder weiß auch, wer mal hier war und heute vielleicht woanders in eine Gemeinde geht, vielleicht auch in gar keine Gemeinde mehr geht. Und wenn wir dem Herzen von Jesus nah sein wollen, dann gehört zu dieser Gemeinde, die ein Zuhause ist, auch, dass uns das nicht egal ist und dass wir darüber nachdenken, was das bedeutet und dass wir von Jesus lernen, hinterherzugehen, in Gedanken, manchmal auch ganz konkret, manchmal auch im Gespräch. Und das ist ja eine ganz tiefe Botschaft, die in dieser Geschichte liegt. Jesus geht hinterher. Er ist, er bleibt auch nach Kreuz und Auferstehung der gute Hirte, der die 99 zurücklässt und dem einen Schaf nachgeht. Hier sind es zwei Schafe. Er geht hinterher. Es ist aber, wenn wir darüber reden, dass Menschen Gemeinden verlassen, etwas komplizierter, weil diese Einteilung in schwarze und weiße Schafe da nicht so richtig funktioniert. Menschen, die Gemeinden verlassen, sind keine schwarzen Schafe, sondern es sind häufig Menschen, die sehr gute Gründe haben, warum sie diesen Schritt tun. Ich hatte diese Woche Gelegenheit, mit einer Frau zu sprechen, die mir erzählt hat, dass sie im Alter von, ich weiß nicht, 14 oder 15, jedenfalls als Jugendliche, eine freikirchliche Gemeinde verlassen hat. Und sie hatte sehr gute Gründe dafür. Sie hatte sehr gute Gründe dafür. Und diese Geschichte hier in Lukas 24 zeigt ja auch, dass dann, wenn das wieder zusammenkommen soll, sich nicht nur die beiden Emmaus-Jünger verändern, nicht nur die beiden Emmaus-Jünger etwas neu verstehen, sondern als sie zurückkommen, da hat sich auch diese Gemeinde verändert. Die, die vorher Angst hatten, die nicht wussten, was das alles bedeuten sollte, begrüßen die Emmaus-Jünger ja in dieser Geschichte mit den Worten, der Herr ist wirklich auferstanden. Es hat sich auch diese Gemeinde verändert und es ist eine Gemeinde geworden, in der Jesus ganz neu in die Mitte treten kann mit diesem Wort Friede euch. Und das macht dieses Thema und dieses Nachdenken darüber, warum Menschen auch vielleicht nicht mehr hier sind, zu so einem wichtigen Thema. Weil das nicht nur die Frage stellt, was können wir für die tun oder wie können wir die zurückholen, sondern weil das auch die Frage nach uns stellt. Die Frage danach stellt, wie können wir das erreichen, dass Jesus hier tatsächlich ganz neu in der Mitte ist und dass er uns miteinander und vielleicht auch mit denen, die mal hier waren, ganz neu zusammenbringt und verbindet. Ich finde, dieses Thema passt auch deswegen jetzt gut in diese Adventszeit, weil man in dieser Zeit jetzt bis Weihnachten hin ja häufig nochmal in Kontakt kommt mit Menschen, die man sonst im Jahr nicht so häufig sieht. Es ist auch eine Gelegenheit. Also manchmal ergibt sich das einfach, man trifft auf diese Menschen. Manchmal ist es aber auch eine Gelegenheit, nochmal eine Karte zu schreiben, nochmal Kontakt aufzunehmen, nochmal anzurufen. Wir sind unterschiedlich gut darin. Ich bin in sowas gar nicht so gut. Meine Frau ist sehr gut in so etwas. Und es ist so wertvoll und so wichtig, dass es Menschen in der Gemeinde gibt, die diese Fähigkeit haben, das im Sinn zu behalten. Auch über längere Strecken hinweg und darüber nachzudenken und offen zu bleiben für diesen Weg, den man da manchmal miteinander gehen muss. Und das ist ja dieser Weg, den Jesus hier geht mit den Jüngern und mit dieser ganzen Gemeinde. Und es ist eine Frage der Haltung. Und das möchte ich uns als erstes hier, ich habe gar nicht so furchtbar viel, was ich uns sagen will, aber das möchte ich als erstes einfach mal hier in den Raum stellen und auch für mich selbst mitnehmen. Haben wir diese Haltung? Und lassen wir uns von Jesus neu einladen, in dieser Haltung nochmal nachzugehen, nochmal nachzufragen, auch nach längerer Zeit nochmal bereit zu sein zum Gespräch, zum darüber nachdenken, was hat das mit uns zu tun, was hat das mit diesen Menschen zu tun und haben wir dieses Herz, das Jesus hat, dem einfach an diesen beiden Leuten gelegen ist. Was für eine gigantische Haltung beweist Jesus hier. Wisst ihr, er hatte genug Erfahrungen schon mit Leuten gemacht, die ihn verlassen haben, die einfach weggehen, die einfach wegrennen. Es ist ja nicht so, als wäre das für Jesus leicht gewesen, das mitzuerleben, dass nicht nur alle Anhänger, die ganzen Volksmengen auf einmal weg waren, sondern auch die engsten Freunde sich lossagen, weg sind, nicht mehr da sind. Ja? Von solchen Leuten kann man ja auch irgendwann mal genug haben, die immer gleich wegrennen, wenn es mal ein Problem gibt, wenn die Stimmung nicht so gut ist. Ja? Jesus hätte viele Gründe gehabt, ganz anders zu reagieren hier. Aber es ist so beeindruckend zu sehen, wie es Jesus einfach nicht egal ist, dass zwei Leute enttäuscht weggehen. Und das ist die Gemeinde, von der wir gemeinsam träumen, wo Jesus so in der Mitte steht, dass uns das wichtig ist, was aus Menschen wird, was aus den Menschen wird, mit denen wir längere oder kürzere Zeit unterwegs waren. Und es geht nicht darum, dass sie alle wieder hierhin zurückkommen, es geht darum, wie es ihnen geht und wo sie das Zuhause finden, das Jesus für jeden Menschen bereithält. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, wie Jesus diesen Weg mit diesen Jüngern und mit seiner Gemeinde geht. In der Tat ist das zunächst mal eine Frage der richtigen Haltung und wahrscheinlich auch vor allem und entscheidend. Aber was wir hier von Jesus auch lernen dürfen, ist, dass es auch ein bisschen die Frage des richtigen Vorgehens ist. Man kann ja mit der richtigen Haltung unterwegs sein und trotzdem das so katastrophal schlecht machen. Kennen wir alle. Mit der besten Absicht genau das Falsche gemacht. Ja. Die Sache noch viel, viel schlimmer gemacht. Ja. Das, Und da haben auch viele, die selbst in schwierigen Situationen waren, ganz tolle Erfahrungen schon machen dürfen, wie Leute, die ihnen jetzt helfen wollten, auf sie zugekommen sind und wie das wirklich alles nur noch viel schlimmer gemacht hat. Hättest du besser nicht angerufen? Also es ist auch eine Frage des richtigen Vorgehens. Und wenn man sich entschließt, mit jemandem zu sprechen, gerade wenn es um schwierige Themen geht, dann sollte man sich dessen ruhig auch bewusst sein, dass es auch darauf ankommt, was man jetzt sagt. Man sollte sich nicht in eine Haltung hineinbringen lassen, wo man das dann lieber gar nicht tut. In der Regel ist das das Allerschlimmste. Ich stelle immer wieder fest, wenn Menschen in schwierigen Situationen sind, ganz egal warum, Krankheit, Todesfall in der Familie, Job verloren, was auch immer, es gibt so eine Haltung, aus der Vorsicht heraus lieber mal sich einfach nicht zu melden. Und in der Regel ist das aber das Schlimmste, was man tun kann. Also so möchte ich nicht verstanden werden. Es ist schon wichtig, diesen Schritt zu gehen. Aber in dem Bewusstsein, dass es schon auch darauf ankommt, wie man das macht. Und in dem Bewusstsein, dass Reden tatsächlich eine Realität schafft. Deswegen ist eine ganz einfache Regel die, dass man sich vornimmt, möglichst erstmal wenig zu reden. Und vielleicht auch erstmal einen Moment zu schweigen. Das ist keine falsche Empfehlung an der Stelle. Und das Zweite, und dazu habe ich diese Woche auch nochmal einen Vortrag gehört von einem übrigens auch Theologen unter anderem, Matthias Volkenand, der das nochmal so ganz pointiert herausgearbeitet hat. Das Zweite ist, dass es immer gut ist, wenn wir daran denken, das ist, und das ist wirklich eine Trivialität, die ich euch jetzt sage, aber das ist das, was man trotzdem häufig nicht beherzigt, dass es natürlich in jeder Begegnung eine Begegnung gibt, die auf der Sachebene stattfindet, wo man also Informationen austauscht, aber entscheidend eben auch eine Begegnung auf einer emotionalen Ebene stattfindet. Und dass man, wenn man diese emotionale Ebene außer Acht lässt, dass man dann mit allem, was man an sinnvollen und guten Dingen auf der anderen Ebene rüberbringen will, wahrscheinlich scheitern wird. Deswegen machen wir das hier in den Gottesdiensten übrigens auch so, wie fast überall, dass wir zunächst mal eine Zeit des Lobpreises haben, damit wir überhaupt mal in der Gegenwart Gottes ankommen können und uns auf dieser Ebene erstmal öffnen können. Und dann kommt die Predigt. Dann bleibt vielleicht auch was hängen. Dann kann ich vielleicht auch was aufnehmen. Und jeder kann sich an Gespräche erinnern, die ganz wichtig waren. Gespräche beim Arzt oder an anderer Stelle. Der hat stundenlang, der hat mir alles erklärt, ich habe nichts verstanden. Warum? Weil vorher die emotionale Ebene überhaupt nicht da war. Und Jesus hat den Jüngern hier einiges zu erklären. Er hält ihnen auf diesem Weg eine Predigt, in der sie Informationen aufnehmen bis zum Anschlag. Von Moses, sozusagen von Adam und Eva an, erklärt er ihnen das ganze Alte Testament neu. Ganz, ganz viele wichtige Informationen. Aber er fängt nicht damit an. Er fängt nicht damit an. Sondern er fängt mit etwas an, was immer eine gute Idee ist, mit einer Frage. Und ich weiß nicht, ob euch das hier aufgefallen ist, so beim Mitlesen dieser bekannten Geschichte. Die beiden sind da unterwegs und reden miteinander und Jesus kommt in dieser verborgenen Gestalt zu ihnen und dann stellt er einfach mal eine Frage. Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Ist einfach mal eine Frage. Ist immer eine gute Idee, wenn wir ein bisschen auf dieser Ebene der Gefühle und der Emotionen unterwegs sein müssen. Das hat jetzt nichts mit Sentimentalität zu tun. Aber es ist in der Regel nicht falsch. Wenn mir jemand sagt, oh, ich habe so einen Stress diese Woche, ja, dann kann ich sagen, ja, also mein Stress ist auf jeden Fall viel größer. Ich erzähle dir mal von mir. Ja. Ich kann auch sagen, also das habe ich dir schon 100-mal gesagt, du musst auch mal über dein Leben nachdenken und da würde ich dir mal empfehlen, dass du, ist alles richtig, ja. Aber in der Regel ist es wahrscheinlich eine gute Idee, wenn ich erstmal frage, was ist denn so stressig? Ja, Montag, das Dienstag und so weiter. Und dann kann man das auch nochmal wiederholen. So wird dieses Gespräch jetzt hier nicht wiedergegeben, aber das sind so diese ganz einfachen Dinge. Ja? Es geht jetzt nicht um Techniken dabei, sondern es geht darum, mit der richtigen Haltung das Richtige zu tun. Ich zitiere jetzt nochmal Matthias Volkenand, weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat. Ja, das ist sozusagen wie bei McDonald's, wie beim Mc's. Ja, du fährst da beim McDrive hin, ja, so, und dann kommt erstmal eine Frage, was möchten Sie? Und dann sagst du, ein Big Mac, eine Pommes und eine große Cola. Und was macht der jetzt? Dann sagt der, ein Big Mac, eine Pommes und eine große Cola. Und du sagst jetzt nicht, das habe ich doch gerade gesagt, sondern du merkst, richtig, der hat mich verstanden. Ich werde das bekommen, was ich gesagt habe. So, und um nichts anderes geht es. Ich fand dieses Beispiel wirklich sehr schön. Häufig, wenn wir vernünftig miteinander reden wollen, einfach mal eine Frage stellen. Und Jesus hat hier diese Einstiegsfrage und da kommt ihm gleich diese Reaktion ergeben, ja, bist du der Einzige, der das nicht weiß und so weiter. Sie sind schon ein bisschen angefasst erstmal über diese Frage. Und dann hat Jesus diese ganz geniale zweite Frage und er sprach zu ihnen, was denn? Ja, es gibt so ganz einfache Fragen, was denn? Ja. Und so ist es manchmal, dass Jesus uns einfach auch diese Frage, was denn? Wie gut, dass Jesus uns fragt. Und es ist einfach gut, in einem Gespräch bereit zu sein, eine Frage zu stellen, bevor alles andere kommt. Bevor alles andere kommt, ist es gut, einfach mal nachzufragen und sich das anzuhören. Und dann gibt es die Möglichkeit, auch das andere unterzubringen. Und das ist ja kein Softie-Jesus, der hier unterwegs ist. Er sagt es ihnen ja dann auch deutlich. Aber dann ist der richtige Moment da. Mensch, wie träge seid ihr. Habt ihr das immer noch nicht verstanden? Und dann kann er anfangen, es ihnen zu erklären. Und dann hören sie auch zu. Und ich glaube, dass viele, egal ob sie jetzt noch hier sitzen, man kann ja auch in einer Gemeinde sein, aber innerlich ist man schon so auf dem Weg weg. Ne? Innerlich ist man in eine andere Richtung unterwegs. Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz verkehrt, die Predigt vor Leuten zu halten, die ja noch in der Gemeinde sitzen. Egal, ob ich hier sitze oder in welche Richtung ich unterwegs bin, es ist schön in einer Gemeinde, die ein Zuhause sein soll, wenn wir noch die Fähigkeit haben, uns gegenseitig zu fragen und uns tatsächlich einfach erstmal zuzuhören. Eine ganz einfache Regel, aber wie man das auf Englisch so schön sagen kann, simple but not easy. Ja, da muss ich auch immer erstmal in der Lage sein, von meinen eigenen Gefühlen und meinem eigenen, wie geht's mir gerade, das zumindest ein bisschen im Blick zu haben, davon auch Abstand nehmen zu können. Und dann bin ich offen dafür, zuzuhören. Jetzt habe ich noch einen zweiten Gedanken für euch, eigentlich nur aus dieser Geschichte. Und der hat auch sehr viel mit dem zu tun, was wir gleich hier gemeinsam feiern wollen. Und trotzdem ist er vielleicht auch ein bisschen schwierig unterzubringen. Ich will es aber trotzdem mal sagen. Was Jesus ihnen jetzt erzählt, lässt sich ganz einfach mit diesem einen Satz zusammenfassen, der hier auch steht. In Vers 26, da sagt Jesus zu den Jüngern, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal etwas zu wenig darüber nachdenken, was das bedeutet, dass Jesus gelitten hat. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, wir sind alle immer sofort dabei, zu sagen, ja, du bist der Sieger, du bist der König, haben wir auch gerade gesagt, das ist auch alles richtig, das ist auch alles wichtig. Aber in den Evangelien ist es immer so gewesen, wenn die Leute das gesagt haben, komm, wir machen dich zum König, komm, du bist unser neuer Anführer, dann ist Jesus ganz schnell weg gewesen. Weil er gewusst hat, wenn das Leute sagen, die nicht wissen, was dazugehört, dann haben wir hier ein riesiges Missverständnis. Und Jesus muss hier den Jüngern nochmal ganz neu erklären, was das bedeutet, dass er gelitten hat und wie wichtig das ist, dass sie das gut und tief verstehen. Und ich glaube, es ist auch für uns wichtig. Und deswegen ist es gut, dass wir einmal im Monat hier gemeinsam auch an diesen Tisch kommen, weil Jesus das deswegen eingesetzt hat, damit wir daran denken und damit das nicht aus dem Mittelpunkt der Gemeinde heraus verschwindet. Warum ist das wichtig? Ich glaube, einmal ist es tatsächlich auch wichtig, damit wir nicht an den falschen Stellen enttäuscht sind, so wie die Jünger das ja hier waren. Wir aber glaubten, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Sie hatten doch ihre Pläne schon gemacht. Sie waren mit diesem Sieger Jesus unterwegs und jetzt waren sie so enttäuscht und niedergeschlagen. Und manchmal ist es für uns einfach wichtig, immer daran zu denken, wir sind hier in dieser Welt unterwegs, in der Jesus am Ende ganz jämmerlich am Kreuz gestorben ist. Das ist das Letzte, was die Welt von ihm gesehen hat. Und in dieser Welt sind wir unterwegs. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann müsst ihr bereit sein, euch dieser Welt und dieser Realität mit eurem ganzen Leben zu stellen. Wer mir nachfolgt, nehme sein Kreuz auf täglich. Ich denke, keiner von uns muss diesen Weg gehen, aber wir müssen alle in dieser Welt leben. Und es ist Jesus, glaube ich, wichtig, dass wir davor nicht weglaufen und dass wir nicht meinen, er ist gekommen, um uns das alles zu ersparen. Und wie viele Menschen, wie viele Christen auf der Welt und wie viele andere Menschen auf der Welt müssen diese Realität im Moment so bitter erfahren? Und wie traurig ist das? Wie traurig ist das, dass wir den Christian jetzt ziehen lassen müssen? Wie verrückt auch, ja? Es ist aber so. Und Jesus sucht Menschen, die bereit sind, sich mit ihm dieser Realität zu stellen, in ihrem eigenen Leben und auch in der Realität anderer Menschen und in dieser Welt. Und deswegen ist das gut, dass wir daran denken. Wenn man das sagt, dann sagen die Leute aber auch, ja, aber wir wollen ja nicht immer so traurig sein. Das ist doch ganz traurig, wenn wir daran denken. Ein lieber Bruder sagte mal zu mir, sehr schön, fand ich auch absolut treffend, er kann das nicht verstehen, dass es Gemeinden gibt, da treffen sich die Leute zusammen und dann geht es eine ganze Stunde lang, sind alle so furchtbar traurig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja, so ist das natürlich nicht gemeint. So ist das natürlich nicht gemeint. Weil was Jesus ihnen hier zeigt, ist ja, dass das in einem ganz anderen Licht erscheint, wenn man mit dem auferstandenen Jesus unterwegs ist. Dann blickt man ganz anders darauf. Und dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist, war ja der Jesus, der Wunder über Wunder getan hat hier auf dieser Erde. Er ging umher, heißt es später in der Apostelgeschichte, und hat alle befreit, die der Satan gebunden hatte. Es passierten außergewöhnliche Dinge auf diesem Weg. Und Jesus hat immer auf diesem traurigen Weg, der ans Kreuz führte, das neue Reich Gottes mit den Menschen schon gefeiert. Und das ist das, wozu Jesus uns einlädt. Und das ist auch das, was wir erleben dürfen, wenn wir bereit sind, uns mit ihm gemeinsam der Realität dieser Welt zu stellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ab und zu uns nochmal ganz in diese Realität dessen, was das Leiden Jesu bedeutet, versenken. Herr, lenke unsere Herzen und unseren ganzen Sinn auf deine Angst und Schmerzen und auf dein Opfer hin. Du ließest dich verklagen, du warst verhöhnt, verspeit, verspottet und geschlagen, du Herr der Herrlichkeit. Ihr da oben auf der Empore braucht andere Lieder, um das auszudrücken, viele hier auch, eine andere Sprache. Aber ich hoffe, dass wir alle immer wieder einen Weg finden, uns dieser Wahrheit neu zu nähern und diesem Geheimnis. Und das ist ein riesiges Geheimnis. Und diese Emmaus-Geschichte ist ja auch komprimiert in einer Geschichte wiedergegeben, den ganzen gedanklichen Weg, den die Urgemeinde zu gehen hatte, bis hin zu den Paulusbriefen, bis sie verstanden hatte, was das eigentlich bedeutet und wie das sein konnte, dass Jesus tatsächlich am Kreuz sterben musste und warum das richtig war. Und Jesus möchte uns auf diesen Weg immer wieder mitnehmen. Und ich bin auch von einem überzeugt, wenn wir Jesus wirklich kennenlernen wollen, wenn wir seine Herrlichkeit wirklich verstehen wollen, dann wird uns das an keiner Stelle so tief gelingen, wie da, wo wir sehen, wie er gelitten hat und wie er gestorben ist. Da kommt seine Herrlichkeit zum Ausdruck. Und das ist das, was die Jünger ja hier auch begreifen. Sie erkennen ihn in diesem Moment. Und das Schönste ist dieser Punkt, wo dann nachher wieder alle zusammen sind. Jesus ist in der Mitte und dann heißt es, und er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Er zeigt ihnen die Kreuzesmale. Die sind noch da. Und die sind kein Zeichen von Niederlage. Die sind jetzt etwas ganz anderes. die durchbohrten Hände künden Kreuzesnot, Liebe ohne Ende trieb dich in den Tod. Wenn wir Jesus wirklich verstehen wollen, wenn wir seinem Herzen nahe kommen wollen, dann ist dieses Mal da und er wartet darauf und deswegen hat er dieses Mal eingesetzt. Denkt daran, was damals passiert ist. Ja, damit möchte ich uns eigentlich jetzt auch schon einladen, an diesen Tisch zu gehen, den Rest der Zeit dafür zu nutzen. Und dann ist das immer auch eine Zeit und eine Frage der Entscheidung für uns. Dieser Tisch, an den wir eingeladen sind, lädt uns immer auch ein, uns noch einmal neu zu entscheiden. Das Interessante ist ja in dieser Geschichte, und das auch gehört auch noch mal zu diesem Thema Kommunikation, wenn man so will, nach dieser Sachebene, als Jesus ihnen alles erklärt hat, da kommt noch mal die andere Ebene. Aber jetzt liegt die Initiative bei den Jüngern. Er wartet darauf, er stellt sich, als wollte er weitergehen, weil er weiß, jetzt muss die Initiative bei ihnen liegen. Herr, bleibe bei uns. Er hat sie auf dieser Ebene angesprochen und jetzt gibt er ihnen die Chance, das auch zu tun. Und als dann der Moment der Erkenntnis da ist, da ist er weg. Warum? Entscheiden müssen sie sich alleine. Ratschläge, Hinweise, Tipps, komm doch wieder zurück, mach doch dies, mach doch jenes, das hilft ja in der Regel nicht. Entscheiden müssen sie sich ganz alleine. Also vereinfacht gesagt kann man ja sagen, er ist losgezogen, um sie zurückzuholen. Aber er hat kein einziges Mal das zu ihnen gesagt. Entscheiden tun sie sich am Schluss selber. Und das liegt immer in diesem Mal auch drin. Es ist immer auch diese Entscheidung. Deswegen auch in 1. Korinther 11 dieses ein jeder prüfe sich selbst und also esse er. Überleg dir nochmal selbst, was das bedeutet. Und du wirst dich am Ende selber entscheiden müssen. Und dazu lädt uns dieses Mal ein, diejenigen von uns, die unterschiedlich lange mit Jesus unterwegs sind, uns nochmal neu auf ihn einzulassen, nochmal neu von seiner Haltung prägen zu lassen. Und vielleicht auch diejenigen, für die das alles neu ist und die zum ersten Mal an diesem Punkt stehen, sich auf Jesus ganz neu einzulassen, sich ihm mit ihrer Schuld anzuvertrauen. Ich freue mich, dass der Andreas jetzt uns in das Abendmahl leiten wird und ich bin sehr froh, dass auch das Lobpreisteam nochmal da ist, dass wir nach dieser Unterbrechung jetzt den Lobpreis fortsetzen und ich lade euch ein, diese Zeit sehr intensiv zu nutzen. Hier sind auch Menschen während dieser Zeit, mit denen man sprechen kann, die bereit sind, mit euch zu beten. Nutzt das, fangt das Gespräch an. Jesus ist dieser gute Hirte, der mit uns unterwegs sein will. Er ist der, der losgeht, um das eine Schaf zu holen. Er ist aber auch dieser gute Hirte im Psalm 23, der mit uns geht, auch durch das dunkle Tal und der am Ende zu uns sagt, und hier ist mein Tisch, den ich angesichts der ganzen Realität dieser Welt vor dir aufbaue. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Und an diesen Tisch sind wir jetzt eingeladen. Amen.